Herzlich willkommen bei Xplor Sustainability, heute aus dem NIO Design Center in München. Hier im Design Center ist es verständlicherweise etwas crowdy, daher entschuldigt ein wenig die Hintergrundgeräusche dieser Folgen. Diesmal ist Benjamin Schiebler von Volvo Trucks mein Gast. Er ist Wirtschaftsingenieur für Maschinenbau, hat einen Master in internationalem Management und er hat 10 Jahre bei Volvo gearbeitet. Begonnen hat er als Produktmanager und ist jetzt Manager Elektromobilität. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich da sein darf.
Fangen wir mal so ein bisschen privat mit dir an. Was machst du, wenn du nicht an E-Trucks denkst, die den Klimawandel verhindern, verbessern sollen?
Dann verbringe ich sehr gerne mit meinen 3 Kindern viel Zeit an der frischen Luft. Das liegt daran, dass ich in einem großen Konzern arbeite, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Darum bin ich auch schon so lange dabei. Wenn ich aber Zeit mit meinen Kindern verbringe und das macht denen Spaß, kriegt man sehr unmittelbar Feedback. Dann sagen die, Papa, das hat mir Spaß gemacht.
Was haben die als Hobbys?
Als Hobbys? Die spielen im Moment leidenschaftlich gerne Handball. Und meine Tochter entwickelt gerade eine große Liebe zu Pferden und Ponys und da müssen wir gucken, wie wir damit umgehen.
Ja, Pferde ist ein interessantes Thema. Wir haben auch 2 Pferde. Aber ich glaube, wir sind räumlich ein bisschen zu weit voneinander entfernt, dass ich dich da mal einladen könnte. Aber das Thema Unternehmen, generell gelten Schweden ja als sehr ausgeglichene Menschen. Ich glaube, in Statistiken sind es die ausgeglichensten Menschen. Und mit einem großen Gemeinschaftssinn. Spiegelt sich das im Unternehmen wieder?
Ja, in den vielen Jahren, in denen ich bei Volvo arbeiten durfte, habe ich das Unternehmen als global agierendes Unternehmen festgestellt. Das ist ein bisschen Typsache, ob einem das zusagt oder nicht. Mir persönlich sagt das zu, mir gefällt dieser Blick nach links und rechts. Ich muss aber sagen, dass ich es auch als sehr herzliches Unternehmen kennengelernt habe. Man könnte ja mit dem Blick von außen meinen, dass das ein sehr hierarchisches Unternehmen ist mit sehr vielen Hierarchieebenen, die beim Mechaniker in der Werkstatt anfangen und beim CEO in Schweden aufhören. Auf dem Blatt Papier ist das auch so. Und ich glaube, ein Unternehmen braucht das auch, um zu funktionieren. In der Praxis erlebe ich es aber als sehr, sehr flache Hierarchie. Das kann sich in der Praxis so äußern, wenn ich heute Nachmittag wieder ins Büro gehe und die Tür von unserem Geschäftsführer in Deutschland ist auf, kann ich da ohne weiteres reingehen und sagen, hallo Peter, wie geht's dir? Und dann würde er sich auch für mich Zeit nehmen. Ich muss niemanden vorher fragen oder einen Termin machen, ob ich da reingehen darf. Und ich glaube, diese schwedische Herzlichkeit, diese, erstmal treffen wir uns ja alle auf Augenhöhe, die schlägt sich auch bei uns durch. Und das mag ich sehr gerne.
Ja, das ist, glaube ich, wenn man das mit den anderen OEMs vergleicht im E-Truck-Bereich oder generell im LKW-Bereich, dann ist das wahrscheinlich ein nicht zu unterschätzender Unterschied.
Das mag sein. Die Erfahrung, bei den anderen OEMs zu arbeiten, die habe ich nicht. Ich glaube aber, dass du recht hast, wenn man sich mit der Elektromobilität im Güterverkehr beschäftigt, dann ist ein ausgeglichenes Gemüt und keine Lust auf schnelle Ergebnisse und Sensationen erstmal eine gute Grundeinstellung.
Elektromobilität ist ein gutes Thema. Du bist jetzt 10 Jahre bei Volvo. Im Prinzip hast du das ganze Thema von Anfang an mitbegleitet. Bist du zufrieden mit der Entwicklung der Elektromobilität? Oder denkst du, wir hätten mehr erreichen können?
Ja, von allem ein bisschen, glaube ich. Ich freue mich sehr, dass ich bei Volvo mithelfen darf, das Thema zu begleiten. Ich weiß, das klingt ein bisschen kitschig, aber es gibt Kollegen und Kolleginnen in Schweden, die haben uns von Tag 1 an gesagt, ihr macht hier was, das wird jetzt lange dauern, das wird viel Spaß machen und teilweise sehr anstrengend sein, aber vermutlich ist das einmalig in der Branche. Und das macht Spaß, ein Teil davon zu sein und dazu beizutragen. Im Moment, wenn wir gucken, was in der Güterbranche passiert, erleben wir, dass es nicht so schnell geht, wie wir gehofft haben und wie wir auch erwartet haben. Das ist eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Und ich freue mich, dass ein Unternehmen wie Volvo da eine Führungsrolle eingenommen hat am Anfang. Das hat Spaß gemacht, vor allem am Anfang. Es macht jetzt immer noch Spaß, aber man ist so ein bisschen als Pionier unterwegs. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat, aber es ist grundsätzlich ein sehr, sehr spannendes Thema.
Ja, die Entwicklung von Volvo ist ein guter Punkt, ne? Also wenn man so die letzten Jahre sich anschaut, Volvo hat, also aus meiner Perspektive, zumindest das breiteste E-Truck-Portfolio. Also beginnend, glaube ich, mit dem Volvo FL Electric. Perfekt für kommunalen Lieferverkehr und die Abfallwirtschaft. Auch ein interessantes Thema. Haben wir bei Elektro jetzt auch das erste Projekt begleitet, elektrische Abfall-LKWs zu chargen. Bis hin zu eurem großen Modell, dem FH Aero Electric. 540 Kilowattstunden, gut einsetzbar auf der Mittelstrecke, für mich eigentlich auch schon auf der Langstrecke. zu den Rahmenbedingungen kommen wir gleich später nochmal. Warum geht Volvo den Weg so konsequent, wenn man das vergleicht mit anderen OEMs?
Die Volvo-Gruppe, zu der auch Volvo Trucks gehört, aber auch Renault Trucks und Volvo Baumaschinen, Volvo Busse, hat in meinen Augen früh erkannt, welche immense Bedeutung alternative Antriebe im Güterverkehr haben werden. Volvo hat die Kernwerte Qualität, Sicherheit und Umweltschutz. Und ich weiß, das klingt wie so ein Kühlschrankmagnet. Und das hat auch jedes Unternehmen. Aber ich würde tatsächlich sagen, beim Thema Umweltschutz hat Volvo hier wirklich früh angefangen zu investieren und Zeichen zu setzen, die weit über, wenn ich das ein bisschen salopp sagen darf, über PowerPoint hinausgehen. Es gab beispielsweise 2007 schon eine Versuchsflotte von Volvo Trucks mit 7 alternativen Antriebskonzepten, die es heute teilweise gar nicht mehr gibt. Aber damals klang es erstmal vielleicht noch nicht vielversprechend, aber so, dass man sagt, wir gucken uns das mal an. Ein Beispiel dafür wäre DME. Das ist Dimethylether. Das gibt zum Beispiel in Haarspray. So, aber heute redet man davon nicht. Damals war das noch ein Thema. Aber ich glaube, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Volvo Trucks sich früh mit dem Thema beschäftigt hat. Volvo Busse hat Ende der Nullerjahre den ersten Hybridbus auf den Markt gebracht und vielleicht schlägt da auch ein bisschen die skandinavische DNA durch. Teil der Wahrheit ist aber auch, dass man sich als börsennotiertes Unternehmen von so einem frühen Schritt auch Wettbewerbsvorteile als sogenannter First Mover versprochen hat, die wir tatsächlich auch gesehen haben.
Ja, und das ist auch ein ganz wichtiges Segment, ne? Also wenn man sich das anschaut, 20% der Gesamtemissionen, nicht nur in Deutschland, sondern ich glaube, das ist international in den Industrieländern ähnlich, kommen aus dem Verkehr, 30% kommen aus dem Schwerlastverkehr. Das heißt, wenn wir über Emissionsverhinderung reden, dann ist es einer der größten Hebel. Und aus der Elexon heraus, Kurzstrecke, Last Mile, ist, glaube ich, durch. Also alle CAP-Dienstleister, ob das jetzt die Deutsche Post ist, die GLS oder die DPD, stellen ihre Flotte konsequent auf Elektromobilität um. Auch weil die rechtlichen Rahmenbedingungen das Ganze auch ein bisschen einengen. Mittelstrecke aus meiner Sicht, wenn wir mit Logistikern reden, die mit uns zusammenarbeiten, das Thema Mittelstrecke ist eigentlich auch in Anführungszeichen die Messe gelesen. Jetzt wird das Thema Langstrecke wird halt spannend. Wie siehst du da die Entwicklung in den nächsten 10 Jahren?
Wir bei Volvo haben grundsätzlich eine sogenannte Drei-Pfade-Strategie. Für uns gibt es die Elektromobilität, es gibt für uns den Verbrennungsmotor, gerne mit erneuerbaren Kraftstoffen, und es gibt für uns das Thema Wasserstoff, sei es der LKW mit Brennstoffzelle oder der Verbrennungsmotor mit Wasserstoff. Wir erleben gerade eine zunehmende Dominanz der Elektromobilität. Das soll nicht bedeuten, dass in 10 bis 15 Jahren jeder LKW voll elektrisch fährt. Wenn man diese drei Pfade, wie wir sie nennen, aber nebeneinander stellt, sehen wir gerade, dass sich der Elektro-LKW als dominant herausstellt.
Ich verstehe das Thema Verbrenner, das wird noch lange nachwirken. Da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Und daher sind Ersatzkraftstoffe wie E-Fuels oder HVO auch genau der richtige Weg. Weil es ist immer noch besser, die einzusetzen als herkömmliche Kraftstoffe. Elektromobilität sehen wir das mit einem enormen Aufwand, ja nicht nur in Deutschland, sondern generell, bleiben wir mal in Europa, die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Wenn ich mir das Thema Wasserstoff anschaue, habe ich aus meiner Sicht 2 Bedenken. A, die Verfügbarkeit des Wasserstoffs generell. Für mich ist das ein relevanter Punkt, wenn wir über die Industrie reden. Ich komme aus dem Saarland. Stahlproduktion, grüner Wasserstoff oder generell erstmal Wasserstoff ist, glaube ich, ein relevanter Punkt. Bleibt da A, genug übrig für die Straße, und B, können wir es uns leisten, 3 unterschiedliche, in Anführungszeichen, Versorgungssysteme in Europa aufzubauen?
Ich weiß es nicht. Ich bekomme den Eindruck, dass die Elektromobilität technologisch funktioniert. Die vielen Diskussionen, sei es in den sozialen Medien, aber auch Verbandstagungen oder auch in der Politik, sich nicht mal mit der Frage beschäftigen, ob das gänzlich funktioniert. Das hat er mit dem Wasserstoff gemeint. Die Vorteile beim Wasserstoff sehen wir bei den erstmal kürzeren Betankungszeiten, so das Pendant zum Batteriewechselsystem beim E-LKW. Mhm. Wir sehen es aber auch dort, wo die Elektroladeinfrastruktur aus unterschiedlichsten Gründen vielleicht noch nicht da ist. Oder andersrum formuliert, weil die Wasserstoffinfrastruktur schon da ist. Ich würde gern bei meiner Aussage von vorhin bleiben, dass der Elektro-LKW aus heutiger Sicht eine dominierende Rolle einnehmen wird mit den anstehenden Bundestagswahlen. Ist aber auch immer die Erwartungshaltung mit verbunden, positiv wie negativ, dass Weichen gestellt werden oder Wege weiter verfolgt werden für den deutschen Güterkraftverkehr. Und an der Art und Weise, wie ich das formuliere, steckt auch bewusst eine gewisse Unsicherheit drin, weil wir die auch bei unseren Transportunternehmen sehen. Und die steckt auch, behaupte ich, in allen OEMs. Darum ist es bei uns, aber ich glaube auch bei allen anderen Herstellern so, dass keiner nur auf eine Technologie setzt. Vielleicht sind Hersteller, die auf mehrere Technologien setzen, da auch schon ein Stück weit erfahrener, was denn passiert, wenn hypothetisch eine Technologie, die funktioniert, keine politische Mehrheit mehr findet. Also ich kann dafür ein Beispiel geben. Es gibt ja Hersteller neben uns, die auch auf den Gas-LKW gesetzt haben. Der hat einen gewissen Hype erlebt vor vielen Jahren. Wurde dann, jetzt formuliere ich es bewusst ein bisschen überspitzt, dann aber in politischer Bedeutung verloren hat. Und das merkt man dann auch in der Nachfrage nach diesen Fahrzeugen. So, und das ist aus unserer Sicht nicht der Grund, aber ein Puzzlestück in diesem Gesamtgemenge, das dazu führt, dass sich Hersteller auf mehrere Technologien fixieren wollen, weil es technologisch funktioniert. Das ist grundsätzlich eine andere Diskussion als noch vor 10 Jahren. Ich sprach von diesen 7 verschiedenen Antriebskonzepten, die Volvo Trucks mal verfolgt hat. In meiner Wahrnehmung wurde vor vielen Jahren noch diskutiert, ob irgendeine davon überhaupt funktionieren kann. Mittlerweile sind wir, glaube ich, an einem Punkt angelangt, an dem alle Technologien per se funktionieren. Und die Diskussion dreht sich eher darum, welche wird denn das Rennen machen? Ist es die eine oder die andere? Oder ist es ein Verbund von manchen wenigen Technologien? Und ich glaube, dass Hersteller auf mehrere Technologien setzen, hat technologische Gründe, es hat infrastrukturelle Gründe. Aber vielleicht steckt da auch manches Mal so ein bisschen die Sorge darin, dass sich zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland und die Regierung oder auch die Europäische Union auf eine andere Weichenstellung, warum auch immer, fokussiert. Also machen wir ein hypothetisches Beispiel, würde jetzt bei der Bundestagswahl die AfD sehr hohe Zustimmungswerte erlangen und Frau Weidel dann alle Windräder niederreißen würde, würde das der Elektromobilität, aber auch der Wasserstoffindustrie nicht gut tun.
Ich glaube, die AfD würde generell der Industrie nicht gut tun.
Das ist gut möglich.
Du hast 2 sehr relevante Punkte eingebracht. Das eine ist regionale und infrastrukturelle Rahmenbedingungen. Da bin ich 100%ig bei dir. Es wird Regionen geben, die infrastrukturell noch viel Room for Improvement haben, wo das Thema Ladeinfrastruktur tatsächlich noch in weiter Zukunft liegt. Und da ist es natürlich mit alternativen Antriebsarten durchaus relevant, auch hier entsprechende Lösungen anzubieten. Der zweite Punkt ist, hinzugehen und sich im Gesamtkontext Europa das anzuschauen. Deutschland ist ein, wenn nicht das klassische Transitland. Das heißt, wir werden hier nicht nur die heile Welt in Deutschland aufbauen, sondern wir müssen auch immer schauen, wo kommen die LKWs her und was geht dann so durch das Land durch. Und das ist sicherlich auch ein ganz relevanter Punkt, wenn man bedenkt, wie müssen wir uns für die Zukunft positionieren. Wo siehst du generell im Augenblick in der Langstrecke, wenn wir über Elektromobilität reden, die Herausforderungen von Logistikern?
Die Herausforderung sehen wir in der Planbarkeit der zu fahrenden Touren, gepaart mit einer gewissen Skepsis, ob das funktioniert. Das würde ich gerne kurz erklären. Das ist mir wichtig. Wir spüren keine Skepsis mehr gegenüber der Technologie. Wir spüren, dass sich die Meinung einstellt, dass der Elektro-LKW eine absolute Daseinsberechtigung hat. In der jetzigen Gemengelage spüren wir aber eine Unsicherheit im mittel- und langfristigen kommerziellen Erfolg beim Einsatz dieses E-LKW. Das hat auch mit der Marke Volvo Trucks nichts zu tun. Das ist der E-LKW als solches. Das heißt, die wirtschaftlichen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden und das, ich habe es am Anfang Pioniertum genannt, wenn man sich mit dem E-LKW beschäftigt, das muss ja Rahmenbedingungen vorfinden, damit man auch in seinem eigenen Unternehmen sagt, ich möchte mich jetzt mal mit dem E-LKW beschäftigen. Ob du jetzt der Geschäftsführer bist, der Fuhrparkleiter oder einfach der Fahrer, der das Thema interessant findet. Du brauchst jemanden, der das Thema beginnt. Und wenn aber die Umstände, in denen du dich wiederfindest, so wie die jetzt gerade, eher schlechter sind als noch vor 2 Jahren, dann äußert sich das bei uns so, dass die Nachfrage nach dem E-LKW tendenziell etwas zurückgeht, obwohl das Interesse an der Technologie nach wie vor da ist. Ganz praktisch kann das bedeuten, lieber Volvo-Verkäufer, im Moment möchte ich gerne einen Diesel-Lkw kaufen, aber erzähl mir ruhig weiterhin, was beim E-Lkw passiert. Und weil du von den Showstoppern gesprochen hast, auf der langen Strecke ist es die schlichte Verfügbarkeit von den Ladepunkten. Es ist die Stellfläche, die der Lkw mitunter da braucht. Aber es ist momentan auch noch der fehlende Wettbewerb bei den Preisen der öffentlichen Lkw-Ladeinfrastruktur. Also eine Mischung aus Verfügbarkeit, Platz und Preis.
Du hast einen Punkt angesprochen, oder der ist da so ein bisschen reingekommen. Logistiker sind, glaube ich, Planungsweltmeister. Das war für mich auch neu. Ein LKW hat über 100 Sensoren.
Ja.
Und sendet und empfängt pro Minute 20 Gigabyte Daten. Das ist so, als wenn wir 1800 Stunden Podcast Explore Sustainability aufnehmen würden. Und in einer Minute werden 60.000 Mal die Position des LKWs gesendet. Das sind dann in Summe 600.000 Messwerte. Dazu kommen in der Zukunft ja noch ganz andere Daten, wenn wir über E-LKWs reden. Eine Tankstelle, da wissen wir, die ist eigentlich immer voll. Eigentlich. Ladesäulen müssen verfügbar sein auf der einen Seite. Die Preisinformation muss im Vorfeld vernünftig gesendet werden, damit der Spediteur entscheiden kann, was passt in seiner TCO-Berechnung jetzt am besten rein auf dem Weg. Und aus meiner Sicht, der Ladeplatz muss gewährleistet sein. Weil im Pkw-Bereich, wenn wir so gemütlich durch die Gegend fahren, wenn dann mal ein Ladepunkt nicht verfügbar ist, okay, dann fährst du halt zum nächsten. Beim E-Lkw wird es dann, glaube ich, wenn wir auch mit dem Thema Lenkzeiten reden, wird es ein bisschen eng. Wie siehst du da die Herausforderungen? Also wie werden diese Daten integriert werden können? Habt ihr schon Lösungen parat? Kennt ihr Lösungen, die sich mit dem Thema beschäftigen?
Ich würde da gerne unterscheiden zwischen der Situation, wie wir sie heute erleben, und der Situation, zu der ja eigentlich alle hinwollen. Also ganz viele E-LKWs auf deutschen Straßen, unabhängig davon, ob sie jetzt im deutschen Fernverkehr fahren oder im internationalen. Heute erleben wir ein gar nicht so einfaches Spannungsfeld aus der Diskussion, ob es denn diese öffentliche Ladeinfrastruktur schon überhaupt gibt. Ein Teil dieser Diskussion ist auch, was kostet das da überhaupt, wenn ich da lade? Und dann noch das Thema Zugänglichkeit, Platzreservierung, wie du gesagt hast. Das ist das Spannungsfeld heute. Da erleben wir, dass mitunter eine hohe Erwartungshaltung gestellt wird an die Ladeinfrastrukturbereitsteller im Allgemeinen. Nehmen wir mal das Beispiel Mylands, also das Joint Venture aus Daimler, Traton und der Volvo-Gruppe. Hier wird, wenn ich das salopp formulieren darf, die Erwartungshaltung gestellt, baut mal diese ganzen Ladeparks und dann können wir uns mit dem E-Lkw beschäftigen. Ein Teil der Wahrheit ist aber, ich hatte das Vergnügen, bei der Eröffnung eines Mylands Ladeparks zu sein. Das ist ein ganz tolles Gelände und sieht wirklich schön aus. Für Mylands ist aber wichtig, was ist denn am Tag nach der Eröffnung? Wie viele LKWs stehen denn da? Und wenn du da 8 oder noch mehr Ladebuchten hast und da sind aber tagtäglich, sag mal, 2 oder 3 nur besetzt, oder anders gesagt, da laden 5 oder 6 LKW, dann ist das auch für einen Betreiber auf der Seite erstmal zu wenig. Also wir als Hersteller und auch unsere Verkäufer finden sich damit unter in einem Spannungsfeld wieder, das man von der Dieselseite her gar nicht kennt. Man muss argumentieren, dass ein System nicht nur überlebensfähig ist, sondern auch durchaus Sinn macht. Niemand würde sich auf einer IAA für LKWs vor ein Volvo FH mit knapp 800 PS stellen und fragen, macht das denn Sinn, das so zu machen? Da stößt ja erstmal auf Begeisterung. Boah, toll, ein Diesel-LKW mit fast 800 PS. Da fragt niemand, wo kommen die Materialien her? Abgasnachbehandlungssystem. Beim E-LKW verschiebt sich diese Diskussion. Also ich sehe da eine große Parallele zur Elektro-PKW-Welt, in der viele Grundsatzdiskussionen geführt werden. Das erleben wir auch in den sozialen Medien. Das ist die Situation heute. Als Volvo-Verkäufer musst du wissen, wo sind diese öffentlichen Ladepunkte? Du musst wissen, wie funktioniert das überhaupt? Also hast du den Stecker selber mal reingesteckt? Welche Karten funktionieren da eigentlich? Und triffst aber gar nicht so selten, aber es wird glücklicherweise weniger, auf Vorbehalte, sich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen. Das ist die Situation heute. In Zukunft, da gebe ich dir völlig recht, braucht es mitunter Systeme, die dafür sorgen, dass lange Aufenthalte mit Laden, also nicht nur parken, sondern mit Laden, reserviert und geplant werden können. Volvo selber arbeitet an solchen Systemen. Die Herausforderung, das möchte ich auch offen sagen, ist, dass es funktionieren wird, wenn das ein einzelner Hersteller tut. Es funktioniert auch, wenn das ein anderer Hersteller für sich und seine eigene Lkw-Flotte macht. Schwierig wird es immer dann, wenn du proprietär arbeitest oder gezwungen wirst, proprietär zu arbeiten, ähnlich wie bei FMS-Daten. Das bedeutet, wie schaffst du es denn? Und da klingt der Name Volvo erstmal sehr, sehr groß, wird aber sehr schnell trotzdem kompliziert. Wie schaffe ich es denn, für den deutschen Spediteur ein System zu schaffen, das er markenübergreifend benutzen kann an verschiedenen Ladepunkten, die in ganz Deutschland verteilt sind, die von unterschiedlichen Betreibern betrieben werden, die ja mitunter eigene wirtschaftliche Interessen an ihrem eigenen hauseigenen System haben, wie wir ja natürlich auch. Auch da sehen wir keine technologische Hürde. In erster Linie ist es eher die Komplexität, es in der Realität praktikabel umzusetzen für den einzelnen Fahrer.
D'accord. Also das sehe ich genauso. Ich glaube, es wird eine neutrale Plattform geben müssen, die genau das alles vereint, von dem du gerade gesprochen hast, um sicherzustellen, dass es ein reibungsloser Ablauf ist. Du hast gerade Mylens ins Spiel gebracht. Interessanter Zusammenschluss. Setzt auch die Ladeinfrastruktur ein, die wir bei unseren Kunden teilweise einsetzen, mit Power Electronics. Ihr habt erste Tests gemacht mit MCS Charging, 1,1 Megawatt. Wenn du die Elektron ein bisschen verfolgt hast, sind wir so, ich will jetzt nicht sagen MCS-Skeptiker, aber wir hinterfragen das Thema tatsächlich sehr stark, ob es in dem Kontext Deutschland, Europa, in der Gewichtung, die angedacht ist, tatsächlich eine Notwendigkeit besteht. Wie siehst du das?
Wir sehen das ähnlich. MCS hat eine Daseinsberechtigung für das ungeplante schnelle Zwischenladen oder das geplante schnelle Zwischenladen. Wir erleben aber auch eine gewisse Diskrepanz aus der Bedeutung, der MCS im öffentlichen Diskurs beigemessen wird und dem, was wir anhand unserer eigenen Fahrzeugdaten sehen. Das kann ich kurz erklären. Die LKW von Volvo, die du heute auf deutschen Straßen siehst, die laden heute maximal mit 250 kW DC. Das wird heute selten ausgelastet. Das heißt, die Daten, die wir vorliegen haben, sagen, dass das schnelle Zwischenladen, geplant oder ungeplant, je nach Ladeinfrastruktur, auf die du triffst, zwischen 150 und 180 kW liegt. Das heißt, wir reizen das, was das Fahrzeug könnte, nicht aus und auch nicht das, was die öffentliche Ladeinfrastruktur könnte. Wir würden gerne unterscheiden zwischen dem Steckerstandard MCS und der Kombination aus dem Steckerstandard und einer sehr hohen Ladeleistung. Der Vorteil des Steckerstandards liegt darin, dass er proprietär für den LKW ist. Das heißt, hier muss man sich nichts teilen mit dem E-PKW. Da liegen also auch Vorteile. Ich kann aber auch mit 200 kW MCS laden. Und darum würden wir diese Kombination aus beidem gerne trennen.
Wir hatten in der vorletzten Folge Elisabeth Andrieu von Hoffmann Neffe hier im Podcast. Die hat was wirklich Zutreffendes gesagt. Die hat gesagt, im PKW-Bereich ist das super emotional. Im LKW, die Spediteure können rechnen und deswegen fangen sie an, jetzt umzustellen. TCO ist immer entscheidender. Haben wir aus ihrer Sicht mittlerweile eine Parität, die sich in den nächsten Jahren zugunsten des E-Trucks verschieben wird? Wie ist die Diskussion hier mit den Logistikern in Deutschland, wenn ihr mit denen redet?
Ich habe mir den Podcast angehört, ich fand den wahnsinnig interessant und auch den besagten Punkt, dass das im LKW-Bereich gar nicht emotional wäre. Tatsächlich hängt das davon ab, mit wem man darüber spricht. Mit dem Fuhrparkleiter mitunter nicht. Denn für den Fuhrparkleiter und auch für jemanden in der Disposition ist der E-LKW im ersten Schritt erstmal mehr Arbeit. Da steckt schon mal eine Emotion drin. Das heißt, ich muss für diesen E-LKW mitunter Ladepunkte planen, die beim Diesel-LKW überhaupt keine Relevanz hatten. Am deutlichsten wird das Emotionale in meiner Wahrnehmung aber, wenn man sich mit Fahrern unterhält, zum Beispiel auf der IAA. Ich behaupte auch, dass das unabhängig von der Marke ist, die vorne auf dem LKW steht. Da kommen Menschen zu dir auf den Stand und sagen, eher kündige ich, als dass ich in diesen E-LKW einsteige. Damit möchte ich sagen, und das ist, glaube ich, eine Parallele zum E-PKW, zumindest in Deutschland, der Berg der Skepsis, über den du manche Menschen drüber bringen musst, ist gigantisch groß. Das Schöne wiederum ist, wenn man dann mal gefahren ist und man sieht, hey, das klappt irgendwie. Vielleicht nicht von heute auf morgen, vielleicht muss ich 2, 3 Sachen anders machen, aber dann geht das. Dann will man auch nicht mehr zurück. Also das ist das Interessante an dieser Diskussion. Und darum würde ich nicht gänzlich sagen, dass das ein völlig unemotionales Thema ist. Und man hat es auch bei Tobias Wagner gesehen, an seinen Instagram-Videos, wenn er die Kasseler Berge hochfährt mit dem Iveco und sich tierisch freut, wie er alle Diesel-Lkw überholt, da steckt auch Emotion drin. Also ich würde nicht sagen, dass der E-Lkw gänzlich von Emotionen befreit ist. Richtig ist aber, der E-Lkw muss sich rechnen, denn wenn er das nicht tut, schwindet ehrlicherweise auch das oft zugrunde liegende Interesse, was für die Umwelt zu tun, wenn es sich nicht rechnet. Weil ich zum Beispiel den höheren Preis, den ich veranschlagen muss, nicht weitergeben kann. Und dann hast du ganz schnell wieder ein gesellschaftliches Thema. Was sind wir bereit für grünen Transport zu bezahlen? Was ist mir der klimaneutral angelieferte Apfel im Supermarkt wert, wenn rechts daneben der billigere liegt, der eben mit dem Diesel angeliefert worden ist? Und dann findest du dich selbst, wenn du bei einem vermeintlich großen Hersteller arbeitest, wieder in einer Diskussion, die erstmal interessant ist, wo man auch, finde ich, gerne mitspricht. Aber trotzdem hast du das Gefühl, ich habe das gar nicht in der Hand. Und da müssen auch viele andere Dinge passieren, dass dieser E-Lkw plötzlich den Supermarkt beliefert.
Ja, das Thema persönliches Commitment, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, ist natürlich hochemotional. Apfel ist ein gutes Beispiel. Apfel ist ein Produkt, was wir in Deutschland ja eigentlich extremst verfügbar haben. Und trotzdem haben wir eine extrem hohe Importquote für Äpfel, weil vielleicht die Sorten nicht so shiny sind wie die, die aus anderen Ländern kommen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was bin ich bereit zu leisten auf meinem Weg in eine nachhaltigere Zukunft? Und das ist ein interessanter Aspekt, den wir auch bei der Lexon immer wieder sehen. Wir haben Claim ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber das Thema Green and Gross muss immer zusammenpassen. Das sehen wir in den Diskussionen mit den Logistikern. Die Grundbereitschaft kommt sicherlich aus dem Thema nachhaltiger Wandel. Wenn sich der nicht rechnet, bleibt er auf der Strecke. Verständlicherweise, ne? Weil ich meine, was hilft's dir, wenn du 40% deiner Flotte umgestellt hast auf E-Trucks? Und es kostet dich nachher 25% mehr als mit einer Verbrennerflotte. Dann geht das Unternehmen in die Knie und keinem ist geholfen.
Ja, richtig. Wenn ich das einflechten darf, dieselbe Erfahrung macht man als Hersteller mitunter bei Gasfahrzeugen. Da haben wir eine ganz ähnliche Geschichte erlebt. Und das ist eine schöne Parallele, weil man diskutiert nicht das Funktionieren der Technologie. Weil die LKWs fahren genauso von A nach B für denselben Transportauftrag. Wenn aber sich Rahmenbedingungen derart ändern, dass es finanziell plötzlich schwieriger wird, dann kommen viele Beteiligten in die Bredouille. Und ich würde so weit gehen, dass es auch losgelöst von der Technologie oder von der alternativen Technologie, über die wir sprechen, das ist auch ein Schicksal, das dem Wasserstoff potenziell blühen kann.
Ja, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, dass es ist vollkommen, also aus meiner Sicht, wenn wir in den Pkw-Bereich schauen, wir die Diskussion führen über Technologieoffenheit, dann hat das ja in der Konsequenz auch etwas damit zu tun, wenn ich technologieoffen bin, dann betrachte ich jede Technologie, und wir reden jetzt über den Pkw-Bereich, einzeln und bewerte die. Und irgendwann muss ich zu einem Schluss kommen und sagen, wunderbar, das ist es jetzt. Das ist die Konsequenz aus Technologieoffenheit. Und ich bin der großen Überzeugung, dass wir langfristig im Pkw-Bereich keine andere Antriebsart als elektrisch haben werden, weil es einfach die effizienteste ist, die es gibt. Wenn wir aber in dieser Zeit der Transition keine Verlässlichkeit bekommen mit den politischen Rahmenbedingungen, dann werden wir immer wieder in Täler kommen, wo Skepsis überwiegt. Und das Thema Gas-LKWs ist genau das Thema gewesen. Ja, nicht nur Gas-LKWs, sondern auch Gasbusse. Viele Kommunen sind in die Vorleistung gegangen. Dann sind Entscheidungen getroffen worden, die nicht hilfreich gewesen sind. Dann ist das ganze Thema zurückgedreht worden. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte der Skepsis, die heute herrscht. Zu sagen, kommt da vielleicht das gleiche Thema wieder auf uns zu? Das heißt, ich bin der Überzeugung, dass es für neue Technologien Anschubförderungen braucht, aber nicht Permanentförderung. Ich glaube auch nicht, dass es ein Verbrenner aus, was es ja de facto nicht gibt, aber es braucht keinen Verbrenner aus, weil die beste Technologie wird sich eh auf Dauer durchsetzen. Aber es braucht eine wesentlich faktenbasiertere Kommunikation und Information, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Ansonsten entstehen solche populistischen Aussagen wie wir reißen alle Windkrafträder nieder. Und die finden dann, wenn nicht informiert wird, leider auch ihr Publikum.
Ja, das stimmt. Das Themenfeld empfinde ich persönlich, sowohl privat, aber auch als Mitarbeiter von Volvo, als äußerst komplex. Du hast viele richtige Sachen gesagt. Als Privatperson, nicht als Mitarbeiter von Volvo, muss ich sagen, dass ich empfinde das Wort Technologieoffenheit nach vielen, vielen Jahren per se als eigentlich etwas Positives, was aber in meiner Wahrnehmung im Moment einen negativen Kontext hat. Für mich und die Erfahrung, die ich machen durfte in den letzten 3 Jahren, heißt Technologieoffenheit nämlich auch, vielleicht können wir einfach so weitermachen wie bisher. Und vielleicht ist das mit dem E-LKW oder mit HVO oder mit E-Fuel eine richtig gute Idee oder vielleicht wird das politisch nicht weiter verfolgt und ist dann in 2, 3 Jahren kein Thema mehr. Und das ist genau die Unsicherheit und die Verunsicherung, die du angedeutet hast, die spüren wir auch. Ehrlicherweise muss ich ergänzen, in meiner Wahrnehmung spielt der E-LKW in den Parteiprogrammen für die anstehende Bundestagswahl keine Rolle. Das ist aber kein Vorwurf. Das ist ganz offensichtlich kein Thema, was die breite deutsche Bevölkerung bewegt. Man findet Punkte für den E-PKW. Das finde ich auch persönlich richtig und wichtig. Bringt aber auch so ein bisschen zum Ausdruck, in welcher Situation befindet sich gerade das Land. Und das schlägt sich natürlich auch auf die Menschen, die beim Transportunternehmen arbeiten, wieder. Ist der E-LKW wirklich gerade das drängendste Thema? Da sind wir wieder bei diesem Pioniertum, von dem wir vor einigen Minuten gesprochen haben. Schön fänden wir, wenn man keinen dogmatischen Ansatz verfolgt. Damit meine ich, es ist der E-LKW oder nichts. Oder es ist der Wasserstoff-LKW oder nichts. Wir verfolgen grundsätzlich die Philosophie, wenn ein Transportunternehmen sich mit alternativen Antrieben beschäftigen möchte, dann finden wir das richtig toll und möchten darüber auch gerne reden. Ob das Biodiesel, HVO, der Gas-LKW, der E-LKW oder perspektivisch der Wasserstoff-LKW ist. Wir finden das grundsätzlich, wenn sich jemand bereitwillig hinsetzt und auch Zeit investiert, die auch notwendig ist, mit dem Thema beschäftigt, finden wir es erstmal ein richtig wichtiger, großer erster Schritt in diesen Zeiten getan.
Dogma hat noch nie geholfen, da gebe ich dir recht. Ja, also die Herangehensweise, wie wir die Diskussion führen, führt natürlich auch dazu, dass wir uns eher in Schwarz-Weiß-Plätzen befinden. Was ja leider in vielen großen gesellschaftlichen Themen der Fall ist. Jetzt haben wir uns über das Thema E-Trucks, E-Mobilität, Technologieoffenheit unterhalten. Also ich glaube, man kann zusammenfassend einfach sagen, das, was du auch gesagt hast, das Thema Elektromobilität im LKW-Bereich ist auf dem Vormarsch, wird wahrscheinlich die dominierende Antriebsart in den Industrieländern sein. Es wird immer Alternativen geben müssen in den nächsten Jahren, weil die Umstellung halt nicht von jetzt auf gleich passieren wird. Regionale Bedeutung ist halt auch ganz wichtig. Da, wo die Infrastruktur nicht in der Form dargestellt werden kann, wie das hier in Europa, in den Vereinigten Staaten ist, braucht es auch andere Antriebssysteme auch perspektivisch viel länger. Wir kommen so aus der Phase von der Skepsis in die wir können und wir wollen mal probieren, aber vielleicht noch nicht beim nächsten LKW. Bedeutet OEMs wie ihr, viel, viel Information muss noch in den Markt gegeben werden. Also alle Beteiligten, die da einen Beitrag leisten können. Aber wenn man sich die Entwicklung in den Modellen anschaut, dann ist es ja im letzten Jahr und in den nächsten Jahren ein regelrechtes Feuerwerk, was ihr und eure Wettbewerber da auf die Platte zaubern werden. Die Ladeinfrastruktur kommt, sie muss spezifischer werden. Die Straße ist geteert. Jetzt braucht es halt nur noch Entscheidungen an der einen oder anderen Stelle, ob das jetzt beim Verbraucher ist oder in der Politik, um das Ganze rund zu machen. Wenn wir jetzt zum Schluss kommen, eine letzte Frage. Wenn du dir was für die nächsten 5 Jahre wünschen kannst, aus OEM-Sicht, damit das Thema beschleunigt wird, damit das Thema stabiler ist. Was wäre das?
Ich fände es toll, wenn sich alle Beteiligten an diesem System regelmäßig fragen, mache ich gerade genug? Ich erlebe es gerade im Wechsel zwischen OEM und Ladeinfrastrukturbereitstellern, dass man eine Erwartungshaltung an den anderen richtet. Ja, wenn die öffentliche Ladeinfrastruktur mit MCS schon da wäre, dann würden wir auch den E-LKW verkaufen. Ich übertreibe jetzt bewusst. Andererseits sagt natürlich der CPO, nicht unberechtigt, mich interessiert auch Auslastung, da muss auch ein E-LKW hinfahren. Und wenn es diesen einen Faktor gäbe, der es beschleunigen würde, dann hätten den meine Vorredner im Podcast auch allesamt unisono benannt. Aber ich glaube, es hat jeder was anderes gesagt. Also versuche ich das auch. Ich fände das toll, wenn einschließlich ein Hersteller wie der, für den ich arbeiten darf, regelmäßig in den Spiegel sagt, mache ich gerade genug. Das gilt auch für den Transportunternehmer. Warum fahre ich weiterhin Diesel, obwohl ich HVO tanken könnte an der nächsten Tankstelle? Warum schließe ich kategorisch aus, dass es ein E-LKW sein soll? Das wäre toll, wenn wir positiver mit dem Thema im Allgemeinen umgehen. Ja, wenn wir die Chancen sehen und nicht so lange darüber sprechen, warum es vielleicht nicht klappt.
Ja, um einen vorherigen US-Präsidenten zu zitieren, yes we can. Und ich glaube, das ist genau das, was es bedeutet. Die Möglichkeiten sind da, wir müssen es nur gemeinsam umsetzen. Und das Thema gegenseitige Erwartungshaltung steht uns tatsächlich manchmal erheblich im Weg. Benjamin, herzlichen Dank, dass du da gewesen bist.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Wenn ihr auch meine nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.